Einen recht schönen guten Morgen miteinander. Und ich habe schon gestaunt, dass der Bruder Tom mich eingeladen hat. Denn es sagte mal ein berühmter Dichter, lade nie jemand ein über 70. Du weißt ja nie, was er sagt und wann er aufhört. Und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Zuerst herzlichen Glückwunsch für diesen hellen Gottesdienstraum. Und wenn Sie dann an Epheser Kapitel 2, Vers 20 denken, wo es heißt, die Gemeinde ist die Wohnstätte Gottes, sodass wir heute Morgen wissen dürfen, der Herr ist in unserer Mitte und er fühlt sich in seiner Gemeinde wohl. Ich komme ja viel herum und jedes Mal, wenn ich nachts heimkomme von Diensten nach Hause, da fühle ich mich grenzenlos wohl. Kann auch mal die Beine auf den Tisch legen, wenn meine Frau schon schläft, sonst muss ich sie wieder runternehmen. Aber seht ihr, so ist unser Herr Jesus in unserer Mitte, dass wir das mal festhalten. Und jetzt sehe ich Kinder in unserer Mitte. Und ich war ja lange Jahre Missionar in Japan. Wir haben auch in Japan geheiratet. Unsere Kinder wurden alle in Tokio geboren. Und da hatten wir auch Kinderstunde. Und die japanischen Kinder sind sehr, sehr brav. Und ich weiß ein kleines Ereignis, das mich ungeheuer beeindruckt hat. Ich habe in dieser Kinderstunde erzählt, dass Gott alles sieht. Er sieht alles, was wir tun, was wir reden, er sieht alles. Und unter den Kindern in der Kinderstunde, das wusste ich gar nicht, war ein Kind aus einem Elternhaus, wo der Vater ein Faulenzer war und nichts arbeitete und viel gestohlen hat. Und eines Tages nahm der Vater sein Kind, wo in die Kinderstunde kam, mit sich und wollte hinaus aufs Feld, um draußen im Feld verschiedene Früchte zu stehlen. Er stellte dann sein Kind an das Eck des Feldes und sagte zu dem Jungen, horch, wenn jemand kommt, dann rufe laut. Und er ging hinein mit seinem Sack, um verschiedene Dinge abzuschneiden und mitzunehmen. Und der Junge wusste von der Kinderstunde, dass Gott alles sieht, alles. Und das hat den Jungen bewegt. Er sah den Vater stehlen und Gott sieht alles. Auf einmal hört der Vater, wie der Junge schreit, Papa, da ist einer. Und der Mann ist erschrocken, kam raus mit seinem Sack und sagt, ja, wo ist der? Und dann sagt der Junge zum Vater, schau da oben, Gott sieht alles. Und der Vater war so schockiert, dass er mit dem Jungen heimging und dass er aufhörte zu stehlen und anfing, einen Beruf zu erlernen. Da dachte ich, was für eine gute Sache in die Kinderstunde, wo die Kinder wissen, Gott sieht alles und er liebt uns auch. Das ist das Schöne dran. Ich habe mich so gefreut über diese kleine Sache, die ein Leben eines älteren Mannes veränderte. Wie Gott auch Kinder benutzt zum Segen für uns Alten. So weit, so gut. Haben Sie das auch schon mal erlebt, dass Ihnen eine liebe Frau aus der Gemeinde begegnet, wenn Sie abends vom Geschäft heimkommen, wie ich damals? Und ich hatte ja immer mit Missionaren zu tun, jahrzehntelang. Und ich war müde, denn Missionare haben auch Dickköpfe. Und das ist gar nicht so einfach mit ihnen. Und ich war müde. Und wenn jemand müde ist, dann sieht er auch müde aus. Und die Frau begegnete mir auf der Straße, auf der anderen Seite, und ruft dann herüber zu mir, ach, Herr Vater, heute sehen Sie aber unerlöst aus. Ich war schockiert, ich war wütend. Aber sie hatte recht. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo man sich selber fragt, ist denn mein Glaubensleben noch lebendig? Ist der Jesus wirklich in der Mitte meines Lebens? Oder die Form? Oder das Prestigedenken, was ich für einen Eindruck mache auf andere? Ist mein Glaube noch so lebendig, wie ursprünglich es war, meine Liebe zu Jesus? Und ich dachte in den letzten Wochen, über die großen Festtage der Gemeinde Jesu nach. Auferweckung Jesu, Himmelfahrt Jesu, Ausgießung des Geistes. Was hat denn das in meinem Leben verändert? Habe ich es wieder abgehackt wie jedes Jahr? Schöne Tage, Urlaub? Oder hat das mein Leben verändert? Hat das bei mir was Neues bewirken können? Und da war ich traurig, festzustellen, dass eigentlich nichts anders wurde. Dass ich das wieder so hingenommen habe wie alle Jahre wieder. Und da habe ich eines festgestellt. Da gibt es nur einen Weg hinein ins Wort Gottes. Und da möchte ich zwei Texte lesen und darüber etwas sagen mit dem Thema die Demonstration des Sieges Gottes. Da heißt es in Epheser Kapitel 1. Interessant, wie der Apostel Paulus dort für seine Gemeinde betet. Da heißt es in Epheser Kapitel 1 von Vers 15 an. Das ist denn auch der Grund, weshalb ich auf die Kunde von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen mit der Danksagung für euch nicht aufhöre und in meinen Gebeten euer mit Namensnennung denke. Liebe Geschwister, Paulus hat für die Einzelnen in den Gemeinden gebetet. Wann hat der Mann überhaupt geschlafen? Er ging zu Fuß, er hatte kein Auto. Er hat seinen Unterhalt selber verdient. Er predigte, er schrieb Briefe und dann betete er mit Namensnennung der Gemeindeglieder für die Gemeinde. Und was betet er für sie? Da heißt es in Vers 17, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, wolle euch den Geist der Weisheit und Offenbarung durch die Erkenntnis seines Wesens verleihen und eure Herzen erleuchtete Augen schenken, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines himmlischen Erbes unter euch, den Heiligen, ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ. Hoch erhaben über jede Herrschaft, über jede Gewalt, über jede Macht und überhaupt über alles, was hoch ist. Über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Welt genannt wird. Ja, alles hat er ihm zu Füßen gelegt und hat ihn zum alles überragenden Haupt seiner Gemeinde gemacht. Was für ein Gebet. Er hat nicht gebetet, dass der Bruder Vater gesund wird. Er hat nicht gebetet, dass der Bruder Vater lange lebt, sondern er hat gebetet, Herr, schenk dem Bruder, dass er etwas erkennt von deiner Größe, von deiner Liebe, von deiner Macht, zu was du fähig bist. Da habe ich so gedacht, wie leicht bete ich für die Gemeinde. Meistens für äußere Dinge. Und habe dann auch gelernt im Laufe der Jahrzehnte, dass die tiefsten Probleme eigentlich ihren Grund darin haben, in der Gemeinde. Und es gibt so viel Streit in den Gemeinden, weil Menschen immer ganz nah bei Jesus sind. Da kann man immer vergeben. Ich lese noch eine Stelle aus Kapitel 4 im Epheser, Vers 8. Da heißt es, daher heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben verliehen. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das? Als den, dass er auch zuvor in die niederen Gegenden der Erde hinabgestiegen ist. Er, der Hinabgestiegene, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Soweit. Ich möchte es zusammenfassen in 4, 5 Punkten, damit Sie auch merken, wann ich wieder aufhöre. Der erste Punkt. Er kam ganz tief herunter, unser Herr Jesus. Und ich bin so froh, dass heute Morgen kein einziger hier sitzt, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, der sagen könnte, Jesus versteht mich nicht. Er kam so weit herunter, man müsste sagen, so weit unter das Gesetz, unter den Teufel, unter den Tod, unter die Sünde, ganz tief herunter, um alles zu überwinden, alles zu besiegen. Und dann ist er durch die Himmel hindurch zum Vater zurück. Und das heißt in anderen Worten, er hat alle Mächte, Dämonen und Geister, die in den Lufthimmeln herrschen, besiegt und kam zurück zum Vater. So weit herunter, ob das gesundheitlich oder innerlich oder beziehungsweise ist, spielt jetzt gar keine Rolle. Ich finde das so etwas Phänomenales, dass er so weit runterkam. Es heißt schon im Alten Testament, das kennen wir ja alle, der Allerverachtetste. Seine Gestalt hatte keine Schönheit. Kein Mensch auf Erden wurde so gedemütigt, so verspottet wie unser Herr Jesus. Aber keiner wurde auf dieser Erde auch so geliebt wie unser Herr Jesus. Über keinen auf der Erde wurde so viel geschrieben als über Jesus. Und es gibt nirgends eine Organisation, die so viele Menschen hätte wie unser Herr Jesus, die ihm nachfolgen und ihm gehören. Und liebe Brüder und Schwestern, wenn wir heute manchmal den Eindruck haben in den Gemeinden hier in Deutschland, dass sie der letzte Überrest einer untergehenden Religion ist, dann lasst uns nicht vergessen, dass heute die Gemeinde Jesus so groß ist wie noch nie in der Geschichte der Welt. 2,2 Milliarden nennen sich Christen. Und wenn ich dran denke, an meine Brüder und Schwestern verschiedenster Hautfarbe, 55.000 die letzten Jahre um Jesu Willen umgebracht wurden. Wenn ich dran denke, wie in der Gegend Irans die Gemeinde wächst in Hauskreisen und auch bereit ist zu sterben. Wenn ich dran denke, wie heute in China eine Erweckungswelle hindurchgeht, dass es mehr Christen gibt, die Jesus lieb haben als Parteimitglieder, dann merken wir, er ist noch am Werk. Er ist heruntergekommen. Ganz tief herunter, um uns aus Sünde und Tod herauszunehmen. Auch unter dem Gesetz herauszunehmen. Damit wir das Gesetz des Geistes und das Gesetz der Liebe Jesu in unserem Leben leben und sichtbar machen. Und nun ist er ganz hoch droben zur Rechten Gottes. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Was für ein Tag des Triumphes, und da feiere ich Ostern, Himmelfahrt, um Pfingsten, und es geht alles so vorbei. Geschwister, ich habe manchmal den Eindruck, wir sollten neu das Staunen lernen. Das Staunen über unseren Herrn, über seine Güte und Liebe, aber auch über seine Machtfülle. Er kam ganz weit herunter. Wenn wir da dran denken würden manchmal, was wir für einen Herrn haben, würden wir manches nicht sagen und manches nicht denken. Da würde man nicht miteinander über andere negativ reden. Denn er ist ja da und er sieht alles. Und er registriert alles. Und er befreit uns von allem. Bei ihm ist nichts unmöglich, bei unserem Herrn. Er kam so weit runter, und das ist mein Trost, wenn ich manchmal mit meinem alten Hund, 16 Jahre alt, den Wald durchgehe und dann selber genauso stolpere wie mein Hund. Meine Nachbarin sagt einmal, ja, ihr beiden, jetzt wird's beschwerlich. Muss ich sagen, das stimmt. Aber wie gut ist, bei dieser Begrenztheit, die man ja erlebt und auch dankbar empfindet, zu sagen, Herr, du bist so weit unten gewesen, dass du mich sogar kennst in der Situation. Dass du da bist, dass du mich lieb hast. Der zweite Punkt steht in Epheser Kapitel 1 in dem Gebet von Paulus. Da steht ein Wort, er betet, dass sie doch begreifen möchten. Ein eigenartiges Wort. Begreifen heißt jetzt nicht verstehen im Sinne von Intelligenz, sondern begreifen heißt hier, dass sie doch anwenden, dass sie doch damit rechnen würden. Dass sie begreifen, dass sie anwenden, damit sie rechnen in ihrem Alltag, was für ein Erbe wir haben, was für ein Reichtum, was für eine Macht, die hier erwähnt wird. Und er sagt dann hinzu, dass die Augen des Herzens erleuchtet werden. Was heißt denn das? Geschwister, das heißt schlicht und einfach, dass die Schaltzentrale meines Lebens, wo ich den Willen, wo ich das Gefühl, wo ich das Denken, alles konzentriert habe, dass ich dort Entscheidungen fälle, die dem Herrn wohlgefällig und seinem Wesen entsprechend sind. Das ist der Sinn. Herr, schenke erleuchtete Herzensaugen, damit dir wohlgefällige Entscheidungen, wohlgefälliges Verhalten, wohlgefälliges Reden etc. herausgeboren wird. Diese Kombination, so betet er, damit das in dem Leben wirksam wird. Ist Ihnen auch schon gegangen wie mir, dass man irgendwo unter Christen zusammensteht und auf einmal redet man über jemanden, der gar nicht da ist, negativ? Ich werde nie die Missionarin in Japan vergessen, eine Schweizer Schwester, schon lange beim Herrn. Ich habe sie oft gefragt um Rat, weil ich wusste, sie ist sehr korrekt, wahrheitsliebend, und ich habe sie nie über andere Leute negativ reden hören, über Jahre nicht. Und eines Tages war ich bei ihr, um sie zu fragen, was sie denkt. Und sie gab mir einen guten Ratschlag, und wir sprachen so weiter miteinander, und auf einmal redeten wir über jemanden, der nicht da war, und zwar negativ. Und da schaute mich diese Schwester aus dem Berner Oberland an, mit ihren rehbraunen Augen, und sagte: Bruder Vater, bei mir sind nicht Anwesende sicher. Auf Wiedersehen. Werde ich nie vergessen. Bei mir sind nicht Anwesende sicher. Da rede ich nicht drüber. Die können Sie ja nicht verteidigen. Da habe ich etwas gemerkt vom Wesen Jesu. Das war mir eine Lektion. Und das geht es in Paulus. Dass er doch begreifen möchte, was ihr für einen Herrn habt. Und dass er auch begreifen möchte, dass ihr heimkommt. Dass da ein Erbe ist. Es ist ja interessant, wir reden vom Himmel und keiner möchte hin. Weil es auf der Erde so schön ist. Ich saß kürzlich mit unserer ältesten Enkeltochter zusammen, eine Ärztin mit 29. Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte, denn plötzlich geschah bei ihrem Hinterhirn etwas ganz Eigenartiges. Ein fingernagelgroß Blut trat aus, im Kleinhirn. Und sie war auf einmal in der Bewegungsfreiheit gestört. Sie hatte keine Balance mehr, sie hörte nicht mehr, sie sah nicht mehr recht. Über Nacht. Und jeder Arzt sagt, wir lassen die Hände weg. Und da saß sie vor mir, gläubig. Und sie sagte zu mir: Opa, ich bin doch nicht lebenssatt. Ich möchte noch leben. Ich möchte in die Mission als Ärztin. Da war es mir schwer, etwas zu sagen. Und ich betete innerlich: Herr Jesus, gib mir nun das rechte Wort, dass sie begreift, dass sie anwenden kann in ihrer Situation, die ich gar nicht so empfinden kann, weil ich ja nicht so krank bin. Und da kam mir das Wort aus Psalm 55, 23, wo es heißt: Wirf dein Anliegen auf den Herrn, er kümmert sich selbst um dich und er lässt keinen im Stich, der ihm vertraut. Das Wort habe ich ihr mitgegeben. Liebe Geschwister, da auf einmal sind so menschliche, fromme Ratschläge völlig hilflos, völlig daneben. Es war das Wort Gottes. Und jetzt ist sie halbseitig 50% tätig. Ihr Hirn wird dauernd kontrolliert. Und ein Arzt in der Schweiz hat ja gesagt, sie operiert sie, wenn es wiederkommt. Aber sie müssen mit totaler Lähmung rechnen. Da auf einmal, da erinnert man sich an die Macht. Wer kann da schon helfen? Da helfen Liebe und nette Worte nicht viel. Auch nicht Kopf hoch, wenn der Hals dreckig ist. Sondern da ist nur einer, den wir begreifen, den wir hineinnehmen sollen. In die Schmerzen, in die Fragen für die Zukunft, in das Leben, das uns Not und nicht so sehr Freude macht. Begreifen. Anwenden. Ich finde das so enorm. Wendet an, begreift den Reichtum des Erbes, das Reichtum seiner Macht, seiner Stärke. Nimmt ihn hinein in das Leid und in die Anfechtung. Und wenn Sie dran denken, ich bin jetzt 52 Jahre unheilbar schon krank. Ich habe bis heute 27.000 Cortison-Tabletten geschluckt, damit ich überhaupt leben kann. Aber der Herr war immer treu. Und wenn man manchmal halbseitig gelähmt im Bett liegt, dann merkt man erst die Schönheit einer Frau. Da kommt es nicht auf die Stirnrunzeln an, mehr oder weniger. Aber wenn sie dann der Arzt achselzuckend weggeht, vor einem auf die Knie geht und für einen betet, dann merkt man auf einmal, was man für eine Gehilfin hat. Nicht jammert. Das brauche ich nicht. Ich brauche jemanden, der die Kraft Jesu hereinholt in unser Leben, in unsere Anfechtung. Dass ihr begreifen möchtet, dass ihr anwenden möchtet, auch in deinem Versagen als Christ, ist der Herr, der dich hält und der dich liebt, der dich nie verwirft. Da, wo man niedergeschlagen ist, wenn man traurig ist über sich selber, wenn man Sonntag so brav in der Kirche sitzt, und dann unter der Woche Dinge tut oder denkt oder sagt, die man am Sonntag gern verbergen möchte, wenn man sich geniert drüber. Und der Herr Jesus war immer mit den Scheinheiligen und Heuchlern am radikalsten. Und ich kam damals zum Glauben, ich komme aus keinem christlichen Elternhaus, das merkt man auch. Aber ich kam zum Glauben über das Wort Heuchler. Das hat mich damals tief getroffen. Ich sagte, Herr Jesus, lieber da und dort anstoßen, als ein Heuchler werden. Das doch ehrlich ist. Und manchmal braucht man die Kraft Jesu, um ehrlich zu bleiben, wenn man mal sagen muss, was dem anderen nicht passt. Und seht ihr, es braucht mir niemand sagen, Bruder Vater, du bist ein toller Kerl. Das weiß ich schon lang. Aber er muss mir manchmal sagen, horch, so und so geht's nicht. Und das tut weh. Ich war bei einer Konferenz in Salzburg zusammen mit einem Pfarrer. Ich weiß nicht mehr, was er gepredigt hat. Ich weiß nur einen Satz, den haben wir aufgeschrieben. Und als ich heimkam, sagte ich zu meiner Frau, du, ich habe dir was mitgebracht, einen Satz. Keine Mozartkugel, nicht sowas, sondern nur einen Satz. Der Pfarrer hat nämlich gesagt, denket auch daran, dass Gott manchmal zu euch Männern durch die Frau redet. Da lacht meine Frau und sagt, jetzt merkst du es endlich? Dann musste ich sagen, ja, aber es könnte auch sein, dass Gott und der Heilige Geist zu der Frau durch den Mann redet. Aber das glaubt Frau ja fast nie, gell? Aber wie dem auch sei. Aber so redet Gott. Auf einmal ist der Lebenspartner derjenige, der dir auf die Nerven geht, weil Gott durch den Lebenspartner dir was beibringen will. Schauen Sie es doch so an. Es geschieht nichts, gar nichts, was nicht an Gott vorbei muss. Es gibt keinen Zufall, es gibt kein Schicksal. Unser Leben ruht in der Führung der Liebe Gottes. Und da benutzt er auch Lebenspartner, er benutzt sogar Kinder, Teenager. Und wir haben auch vier Kinder, drei Mädchen, Junge. Die Mädchen waren lebendiger wie der Bub. Das hatten sie alles von der Mama wahrscheinlich. Aber seht ihr, wenn die Teenager anfangen reden, da ist bei mir immer der Blutdruck gestiegen. Du wusstest ja nie, was kommt. Und meine Frau sagte, horch, Gott benutzt die Kinder, damit du Geduld lernst. Hat sie auch wieder recht. Seht ihr? Mir geht's darum, dass wir begreifen, hineinnehmen in unseren Alltag. den Reichtum der Kraft und der Macht Jesu. Herr, ich danke dir, auch wenn meine Frau mir auf den Geist geht, ich danke dir für sie, dass du zu mir durch meine Frau redest. Denken Sie dran, wenn Jesus die erste Priorität im Leben eines Mannes hat, kommt die Frau nie zu kurz. Es stimmt einfach nicht. Die Frau ist das Wichtigste. Nein, Jesus ist der Wichtigste. Und dann haben wir auch die richtige Beziehung zur Frau und zu den Kindern. Bekommt die Kraft von dort her. Oder ich denke an die Krankheit der Gläubigen, beleidigt sein. Mann, wie Christen sind doch oft wie Primadonnas oder Mimosen. Sagt man was ungeschickt, dann schnappt er ein und braucht 6 Wochen, bis er ausschnappt. Man sagt schon gar nichts mehr. Oder so verklausuliert, dass er gar nicht rauskommt, was er eigentlich gesagt hat. Reden wir noch ehrlich miteinander? Ganz ehrlich, wie wir denken? Das ist meine Frage immer wieder. Ernst, bleib ehrlich, hat es mit Hunderten von Missionaren zu tun. Aber eines wollte ich nie. So allglatt sein, dass keiner weiß, wo er dran ist. Beleidigt sein. Wenn jemand Sie beleidigt, das kommt ja vor, wissentlich oder unwissentlich, dann sagen Sie zuerst mal Danke, Herr. Jetzt habe ich die Chance, mich als Christ zu bewähren. Jetzt schnapp ich nicht ein. Ja, wunderbar. Und Sie staunen, wenn Sie Römer 6 lesen. Wir sind der Macht der Sünde gestorben. Wir müssen nicht mehr. Wir können. Aber wir dürfen auch Nein sagen. Seht ihr, das ist der Hintergrund hier. Die ganze Machtfülle Jesu, und das sind 6 Worte, wie er die Macht Jesu ausdrückt. Und die hineinnehmen in unseren Alltag, auch hineinnehmen in die Anfechtungen im Blick zum Beispiel auf Abitur oder Prüfungen, Feste lernen und dann mit Jesus rechnen. Und werden in der Regel nie enttäuscht. Ich weiß noch, unsere Tochter, die hat nicht so gern gelernt, das hat sie vom Vater wohl geerbt bekommen. Und dann habe ich gesagt, wir beten, und sie hat einen 5er geschrieben, sagte, Baba, dein Gott, der funktioniert nicht mehr. Ich habe gesagt, nein, Gott hat dir gezeigt, dass du faul bist. Und jetzt lerne mal, und dann beten wir nochmal. Ja, man muss auch an solche Dinge denken. Wisst ihr, Neid. Sind wir Christen, die sich freuen können, wenn mein Mitbruder, meine Mitschwester besonders gesegnet wird? Gesegneter vielleicht wie ich? Können wir es ertragen, dass Gott Gebete meiner Mitschwestern und Mitbrüder mehr erhört oder schneller erhört wie meine Gebete? Da kommt die Geistlichkeit zum Ausdruck. Ich denke an den Pfarrer, einen lieben Bruder. Er arbeitete treu, aber die Gemeinde war klein. Und dann kam in die Nachbargemeinde ein junger Pfarrer. Und die Gemeinde wuchs. Und die Kirche war voll. Und da kam der Neid auf. Und da schrieb dieser Pfarrer seinem seelsorgerlichen Bruder: Lieber Bruder, ich danke jetzt Gott jeden Tag für den Pfarrer im Nachbarort. Die Dankbarkeit, dass Gott den Pfarrer benutzt, bewahrt mich vor dem Neid. Das ist der einzige Weg, vor dem Neid. Das ist Macht, wo wir die Macht Jesu, die volle Erlösung hereinnehmen in die Anfechtungen, die Sie und ich haben. Geschwister, ich habe am meisten Angst vor Christen, die keine Anfechtungen haben. Die können nur geistlich tot sein. Denn solange wir lebendig sind, geistlich mit Jesus, sind wir immer angefochtene Leute. Völlig normal. Das steht schon in der Bibel. Aber die Anfechtungen sind die Gelegenheiten, diese Macht Jesu in unser Leben hineinzunehmen. Und daher ist so wichtig, dass wir daheim die Bibel lesen. Die größte Not der Gemeinde Jesu in der materialistischen Zeit der Bundesrepublik ist, dass keiner mehr die Bibel liest. Man liest Losungen und Lehrtexte und noch ein Andachtsbüchle, aber selber mal eine halbe Stunde. Als Ruheständler haben wir ja zeitmäßig, sagen Sie ja nicht, Sie haben keine Zeit, wenn Sie im Ruhestand sind. Haben Sie zum ersten Mal gelogen. Sie können nur sagen, ich habe eine anarchistische Zeiteinteilung. Das akzeptiere ich. Aber dass mal eine halbe Stunde sagt, Herr Jesus, rede zu mir. Ich bin am glücklichsten, wenn dein Wort zu mir redet. Da freue ich mich. Da kommt Weisung, da kommt Leitung her. Lasst uns nicht vergessen, Geschwister, dass wir Teilhaber der Macht, der Weisheit, der Heiligung Jesu Christi sind. Er ist die Macht, er ist die Weisheit, er ist die Heiligung, er ist die Erlösung. Aber wir haben Teil daran. Wir sind diejenigen, die das Wesen Jesu in dieser Welt sichtbar machen sollen. Darum heißt es im Kapitel 1 im Epheser dreimal, dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und das geht nur, wenn wir immer wieder begreifen, annehmen, praktizieren, was wir in Jesus Christus haben. Immer da, wo die erleuchteten Augen des Herzens, die Entscheidungen für Jesus fallen. Ich schließe mit einem Beispiel und dann singen wir ein Lied, damit mir niemand einschläft. Meine Frau sagte am zweiten Feiertag, ach, lass uns heute nach München fahren, da wohnt unser Sohn mit 6 Kindern, dass wir dort noch Weihnachten feiern. Ich sagte, Frau, damals gab es viel Schnee, vor einigen Jahren war es, ich sagte, die Autobahn ist gesperrt. Und dann tat meine Frau genau das, was jede Frau tut. Sie hat mich gelobt, was ich für ein guter Fahrer bin, etc., etc., kennen wir ja schon, wenn sie unbedingt wollte, dass ich fahre. Und ich sagte, gut, dann fahren wir. Aber die Konsequenzen, wir nahmen unsere Tochter mit, die gerade in Urlaub war, von Burundi in Deutschland. Sie saß hinten, ich vorne neben meiner Frau. Wir wollten den Alpaufstieg, dann war es schon geschlossen. Dann fuhren wir links ab, Richtung Geislingen und dann hintenrum nach Ulm und so weiter. Und vor mir fuhr ein anderer, ein älterer Herr mit Hut. Und der Mann hat vergessen, dass er einen dritten Gang hat im Auto. Der fuhr dauernd im zweiten Gang. Und ich im zweiten Gang hinten drein. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Und ich bin ein temperamentvoller Mensch. Und dann habe ich gesagt, nein, Herr, jetzt rege ich mich nicht auf. Ich habe dann am Steuer dauernd gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich der Macht des wütend werden Wollens mit dir gestorben bin. Da steht in Römer 6. Tod für die Sünde. Haben Sie mal einen Steuerbeamten gesehen, der einen Toten besucht hat, um die fehlenden Steuer einzuziehen? Da kommt keiner, der ist ja weg. Und so ist mit Christus, wir sind der Macht der Sünde gestorben. Und dann fuhr ich hinten rein, Herr, ich danke dir, ich muss nicht wütend werden. Die ganze Strecke, es ging lang. Und auf einmal war er weg. Und dann sagt meine Tochter hinten, Papa, ich habe die ganze Zeit gewartet, bis du explodierst. Warum bist du nicht explodiert? Sagte, weil ich Römer 6 Kilometer weit lang zitiert habe. Das ist das Schöne. Begreifen, was wir sind und was wir haben. Und daraus kommt das fröhliche Tun. Nicht umgekehrt. Ich muss. Nein, ich hab. Und darum tue ich. Das ist das Schöne. Das ist die Freude der Kinder Gottes. Jetzt hören wir ein gutes Lied und dann machen wir noch ein bisschen weiter. Okay? Herzlichen Dank. Das Dritte, er hat den Heiligen Geist gesandt. Was für ein Geschenk ist Pfingsten. Wir sitzen, wenn wir gläubig sind und Jesus unser Leben übergeben haben, heute Morgen hier als solche, die sich freuen, dass der Geist Gottes in ihnen wohnt. Ein Geschenk. Rechnen wir überhaupt damit? Wie stehen wir denn morgens auf? Normal steht der Mensch auf morgens umgeben von einer Menge von Sorgen und Bekümmernissen. Normaler Mensch. Wie stehen wir denn auf? Der Glaube und Glaubensleben beginnt in der Horizontale, wo wir noch in den Einbuchtungen unseres Bettes liegen. Je schwerer sie sind, desto tiefer sind die Einbuchtungen. Wenn wir da aufwachen, dürfen wir sagen, Herr, ich danke dir, dass du durch deinen Geist in mir wohnst. Ich danke dir, dass du den Tag schon so zubereitet hast. Mit deinen Werken hilf mir, sie zu erkennen. Seht ihr, wenn wir so beginnen und dann aufstehen, und aufstehen ist in der Regel kein Hurra-Akt. Wenn man älter wird, da kommt zuerst der rechte Fuß und dann der linke Fuß aus dem Bett und dann kommt der Oberkörper auf die beiden Beine. Aber seht ihr, wenn wir so aufstehen, schon Jesus hereinnehmen, du wohnst in mir, ein Wunder Gottes. Und nur wenn manche sagen, ja, aber lieber Herr Vater, wohnt der Geist noch in mir, ich habe doch eine Sünde getan. Natürlich, der Geist Gottes ist betrübt und zieht sich zurück, aber er ist in dir immer noch. Und wenn du zu Jesus kommst und um Vergebung bittest, dann lebt er wieder, dann ist er da, dann wirkt er. Und viele Christen leiden unter verstopften Kanälen zu Jesus hin, weil sie vergessen haben, um Vergebung zu bitten. Sünde kann man nicht abverdienen, nicht abarbeiten, nicht abbeten. Da kann man nur Buße tun vor dem Herrn und ihm sagen, Herr, vergib mir, es tut mir wirklich leid, mit aufrichtigem Herzen. Aber der Geist Gottes ist da. Eine beglückende Tatsache. Und wie gesagt, rechnen wir doch mit der Innewohnung des Heiligen Geistes. Ist ja interessant, dass man kaum zum Heiligen Geist betet. Und wenn es jemand tut, ist keine Sünde, aber das hat einen Grund. Der Heilige Geist hat eigentlich nur eine Aufgabe, Jesus zu verherrlichen, steht im Johannesevangelium. Ihn zu verherrlichen, das ist die Aufgabe des Geistes. Und das besteht, indem er uns erinnert, was nicht recht ist, uns erinnert, was wir haben, uns erinnert, was wir tun sollen. Aber er hat immer das Anliegen, Jesus groß zu machen, damit unser Leben von Jesus durchwirkt und Jesus in unserem Alltag durch das Leben sichtbar wird. Seht ihr, ich sage es noch einmal, was ich vorhin sagte. Wir Christen können und sollen das Wesen Jesu in unserer Welt repräsentieren. Das ist unsere Aufgabe. Das ist Heiligung. Das Wesen Jesu zu repräsentieren. Und da ist der Heilige Geist, der uns hilft. Und in Epheser 5, 18 steht, werdet voll Heiligen Geist. Und liebe Gemeinde, da geht es nicht um emotionale Erregungszustände, sondern da geht es darum, dass der Heilige Geist alle Bereiche meines Lebens bestimmen und mit dem Wesen Jesu durchwirken kann. Das ist voll Heiligen Geist. Und das ist eine lebenslange Sache. Da geht es nicht darum, dass man auf dem Boden liegt und zu Jesus schreit um die Fülle des Geistes. Sondern es geht darum, dass wir mit dem Geist Gottes rechnen und ihn bitten, alle Bereiche meines Lebens unter seine Kontrolle zu nehmen. Mein Beleidigtsein, mein Temperament, meine Lahmheit, meine Gleichgültigkeit oder was es auch bei Ihnen sei, spielt jetzt keine Rolle. Oder Lieblosigkeit. Dass er alles durchwirkt. Und Sie werden sagen, ja, wie bekomme ich das? Das steht auch in Epheser 5, 19. Da stehen drei Dinge, mit denen wir voll Geistes werden sollen. Das erste heißt, geistliche Kommunikation, geistliche Gespräche. Das zweite heißt, alle Zeit für alles zu danken. Und das dritte heißt, sich unterordnen und dienen. Das sind die drei Wege, voll Geistes zu werden. Also merken wir auf einmal, es geht nicht um Emotionalität, sondern es geht um willentliche, laufende Hingabe an Jesus, sei es nicht laufende Bekehrung. Aber weil ich bekehrt bin, da darf jeden Tag dieser Leib und dieser Ernst Vater ihm gehören, das will ich. Und da sind wir bei Römer Kapitel 12, ich will es nicht zitieren. Er muss in allen Bereichen unseres Lebens bestimmen und prägen dürfen, der Heilige Geist. Und da merken wir auf einmal, da geht es letztlich um geistliche Charaktere. Und das ist nicht ganz so einfach. Die Bibel sagt wenig von Gaben. Ich weiß, sie sagt aber wenig. Viel mehr von Frucht des Geistes. Pass mir auf. Früchte des Geistes sind ein Wachstumsergebnis eines geistlichen Reifens. Seht ihr, geistliche Reife besteht nicht in einem übersteigerten Glaubensbewusstsein. Geistliche Reife heißt zunehmend abhängig werden von Jesus. Das ist geistliche Reife. wo man Jesus immer nötiger braucht. Das ist geistliche Reife. Und da merken wir, das will der Geist Gottes bewirken. Ernst, jetzt bist du 80. Und jetzt brauchst du Jesus immer mehr. Das ist normal. Jetzt brauchst du nicht mehr so viel Welt und so viel Beziehungen überall hin. Nicht mehr so viel Vorstände und Sitzungen. Jetzt konzentriere dich darauf, was du in Jesus hast. Darum habe ich alles abgegeben. Und das haben wir wohlgetan. Wisst ihr, Leute, die geistlich alt werden, sind nicht mehr die Spitze der Gemeinde. Die sind nicht mehr der Mittelpunkt der Gemeinde. Das sind die liebenden, vergebenden Sanitäter der Gemeinde, die da sind für andere, für die Schwachen, für die Elenden, für die Hilfsbedürftigen. Das ist geistlich erreift. Und überlässt dann den Jungen oder Jüngeren die Aufgabe, nach vorne zu gehen und steht hinter ihnen, wenn sie umkippen, wieder aufstellen und so weiter. Was bin ich dankbar für alte Brüder gewesen. Als ich damals die Leitung der Liebenzeller Mission übernommen habe im Ausland, da hörte ich alte Brüder, ich war erst 36, da hörte ich alte Brüder miteinander reden. Es war nicht ermutigend. Die haben zueinander gesagt, so ein junger Mann, jetzt geht's aber der Berg ab. Es war nicht gerade ermutigend. Und ich dachte, Herr Jesus, du bist größer wie meine Brüder. Aber ich bin dankbar gewesen, dass hinter mir viele ältere Brüder standen, die geholfen, getröstet, ermutigt, korrigiert und nach vorne gewiesen. Aber wir Älteren müssen auch abgeben und sagen, der Paulus sagt, jetzt ist die Zeit meines Endes gekommen, ich befehle euch der Gnade Gottes und seinem Wort an. Punkt, fertig. Und Gott hat es recht gemacht. Ich finde es so enorm. Der Heilige Geist, das heißt doch auch, wo du gehst und stehst, ist Jesus bei dir. Liebe Geschwister, das habe ich einmal so erlebt in meinem Leben, wie nie zuvor. Mit 29 habe ich meine Frau gebeten, ins Krankenhaus zu kommen, wir wollen meine Beerdigung besprechen. Der Arzt hat mich aufgegeben, ich habe keine Nebennieren mehr. Keine Abwehrstoffe, nichts mehr, seit über 50 Jahren. Und dann haben wir meine Beerdigung besprochen. Wir haben geweint miteinander. Unsere zwei Kinder damals, die waren dabei. Und am nächsten Tag bin ich ins Koma gefallen. Ich konnte ja nicht mehr beten, ich konnte kaum mehr reden. Aber über meinem Bett hat ein Bruder ein Bibelwort hingeklebt, aus dem Jeremia 31, und der Herr sprach, mit ewiger Liebe habe ich dich lieb. Das waren die letzten Worte, die ich sah, und dann glitt ich hinein ins Dunkle. Ich wurde ins Sterbezimmer geschleppt. Die Familie kam. Liebenzell hat einen Unterricht unterbrochen und haben sie für mich gebetet, und noch viele Leute. Und dann kam mein Vorvorgänger im Amt, der war damals 70, nach Tübingen. Und meine Frau erzählte mir später, er kniete vor meinem Bett nieder und betete über mich nach Jakobus 5. Und sie sagte, es war so ergreifend. Er betete dann auf einmal, Herr, lass mich für den jungen Missionar sterben. Ich war damals wohl einer der ersten Missionare, die ausgesandt wurden. Den brauchen wir noch. Ich bin 70, mich braucht man nicht mehr. Und sie sagte, das hat er ernst gemeint. Und als er aufstand, sagte er zu ihr, ich habe den Eindruck, Gott tut was. Ich wurde dann verlegt, woanders hin, weiß ich nicht mehr, ich war ja nicht da. Und am dritten Tag, der Professor sagte meiner Frau, Frau Vater, wenn ihr Mann aufwacht, dann ist er im Hirn kaputt. Er hat so viel Gift im Hirn, da ist er nicht mehr normal. Und meine Frau sagte zu mir, ich habe dafür gebetet, dass du sterben darfst. Denn geistig Behinderte, das macht ja auch keine Freude. Und am dritten Tag bin ich aufgewacht, mittags um 12. Und neben mir saß meine Schwester. Ich war ganz klar und sagte zu meiner Schwester in einem ganz deutlichen Ton, wo ist meine Frau? Und die war im Nachbarzimmer, sie hat die ganze Nacht gewacht. Und dann rief meine Schwester meine Frau und sagte, komm, der Ernst ist wieder ganz normal, er meckert schon wieder. Und wie gesagt, Nebennieren sind bei mir weg. Die sind auf den Nieren obendrauf und regeln das Gift im Blut und so weiter, lassen wir es. Und ich bekam dann Cortison und von dort her lebe ich neben der Gnade nur vom Cortison. Und dann wollte ich wieder nach Japan. Ich sagte, das ist mein Ruf, wir gehen wieder nach Japan. Und der Professor sagte zu mir, unmöglich. Und dann sagte er zu mir, Herr Vater, Sie bekommen keine Kinder mehr. Ich sagte, das ist klar, die bekommen eine Frau in der Regel. Und dann sagt er, Sie in Witzbold, nein, das ist doch bei Ihnen auch so, sagte ich. Und dann sagte er, ja, das stimmt. Und dann sagt er, Sie zeugen auch kein Kind mehr. Ich sage, Kinder sind der Gabe Gottes. Er hielt mich für geistlich ein bisschen nicht ganz normal. Alles in Ordnung. Und ich sagte, ja gut, jetzt verschreiben Sie mein Rezept mit 3000 Cortison-Tabletten, die nehme ich in der Handtasche mit nach Japan. War dann wieder 6 Jahre in Japan, wir bekamen 2 Kinder wieder, meine Frau. Und als wir zurückkamen an einer meiner ersten Gänge zu Professor Heni mit den 4 Kindern. Und ich sagte zu Professor Heni, schauen Sie es mal an. Er sagt, die 2 Kleinen sind nicht von Ihnen. Er hat gesagt, gucken Sie mal genau. Und er sagt, das könnte doch sein. Da habe ich gedacht, Schadenfreude ist auch eine nette Freude manchmal, gell? So nebenbei. Wisst ihr, was ich sagen will? In welcher Situation wir auch sind, der Geist Gottes ist da. Der Jesus ist da. Das ist der entscheidende Punkt. Er ist durch den Geist überall, zu jeder Zeit gegenwärtig. Ob ich im Flugzeug sitze, das brennt von dem heute Mittag. Oder ob ich unterwegs bin irgendwo. Oder umkippe in Oberstdorf in den Bergen mit Herzinfarkt. Er ist immer da. Das ist doch das Wunderschöne. Die Geborgenheit in der irrtumslosen Führung Gottes in meinem Leben. Das ist der Punkt der Freude. Und daher meine ich, ältere Leute sollten die 3 großen Gs beachten. Geborgenheit, Gelassenheit und Großzügigkeit. Diese 3 Dinge. Es hat mit Sünde nichts zu tun. Geborgen in der irrtumslosen Liebesführung Gottes. Gelassen. Manchmal habe ich den Eindruck, der liebe Gott muss uns sagen, Ernst, lass auch mir noch ein bisschen Geschäft übrig. Wir wollen alles selber machen. Überlass doch dem Bruder der Gnade Gottes und bastle nicht dauernd an ihm herum, dass er so wird wie du. Es genügt, wenn du auf der Welt bist. Einzigartig, so wie du, ist kein Mensch mehr. Das genügt ja auch, wenn du da bist. Das ist das Schöne, Gott schafft jeden Menschen neu und führt jeden Menschen individuell. Gelassenheit, wo man Enkelkinder hat, das ganze Haus durchstöbern, alles rausreißen, nichts mehr einordnen und dann das Haus verlassen wie nach einem Bombenangriff. Und dazu sagen, Herr, ich danke dir, dass Kinder gesund sind. Und dann anfangen einzuräumen wieder. Ja, das ist Gelassenheit und Großzügigkeit, nicht in der Sünde. Aber großzügig im Lieben, großzügig im Helfen, großzügig im Vergeben. Versteht ihr? Großzügig. Unser Jesus war großzügig. Denken Sie an Petrus. Großzügig. Und denken Sie an sich selber. Ist doch so großzügig, dass er sie noch nicht verworfen hat. Und mich noch nicht. Diese 3 großen Gs. Wenn wir das als ältere Leute ausstrahlen, das ist ein Geschenk. Da fühlt man sich wohl. Da ist man daheim. Und die Jüngeren, die haben 3 kleine Gs. Gaben, Grenzen und Gefahren. Gaben. Oh ja, unsere jungen Gläubige haben viele Gaben. Sie sollen auch zum Einsatz kommen. Sie haben auch Grenzen, sie sollen sich dienen lassen von anderen. Und sie haben Gefahren, wo man ihnen helfen muss. Der Geist Gottes, er ist überall da, wir sind nie allein. Der 4. Punkt. Es heißt im Hebräer 4, wir haben einen Hohepriester. Wenn in der Bibel mal das Haben kommt, besonders im Neuen Testament, unterstreichen Sie es dick. Wir haben die Erlösung. Wir haben einen Hohepriester. Wir haben ein Erbe. Haben, haben, haben. Da kommt Freude auf. Ich muss nicht fabrizieren. Und wenn eine ältere Frau zu mir kommt und sagt, ach Bruder, Vater, ich weiß nicht, ob mir es reicht im Himmel. Gesagt, ja stimmt, das reicht bei Ihnen nie. Da schaut sie mich entsetzt an. Ich sage, aber bei Jesus, der macht es, nicht du. Wenn du an Jesus hängst, dann bringt er dich heim. Du brauchst doch keine Sorgen haben. Er bringt dich heim. nicht du selber. Das ist das Schöne. Es ist nicht ein Murks, die Nachfolge Jesu, sondern Freude. Faszinierend, diesem Herrn gehören zu dürfen, einen hohen Priester. Und ich habe gerade einen Hebräerbrief. Und da steht drin, einen hohen Priester, der vor dem Vater zu seiner Rechten an dich und an mich denkt. Wo er dem Vater sagt, Vater, hilf dem Ernstvater, dass sein Glaube nicht aufhört. Du kennst die Gefahr, der für mich einsteht. Bei der viel Beschäftigung für die ganze Welt, dass er an mich denkt. Da kann man doch nur staunen und ihm die Ehre geben. Aber wisst ihr, mit Vergebung sind wir im Zentrum des christlichen Glaubens. Jesus starb am Kreuz, um unsere Sünde zu tragen und auszulöschen, vergeben zu können. Und jeder, der zu ihm kommt, weil er sein Blut vergossen hat, für die Sünde und die Schuld der Welt, können wir Vergebung bekommen. Das ist das Zentrum. Wir werden nie sündlos auf dieser Welt. Wir leben aus der Vergebung und schmecken immer wieder neu den Sieg Jesu. Übrigens, wissen Sie, was die Mitte der Bibel ist? Welches ist denn der kürzeste Psalm? Der steht vor dem längsten Psalm 119. Der kürzeste ist 117. Und genau in der Mitte, 118, ist die Mitte der Bibel. Und je nach Übersetzung ist die Mitte von Psalm 118 ein wunderschöner Vers. Man singt vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Wunderbar. Und Gerechte heißt, die aus der Vergebung Jesu leben. Immer wieder. Und dann immer wieder jauchzen, dass sie anders können. Alternativ leben. Wir brauchen nicht grün werden. Wir können alternativ leben durch Jesus Christus. Manchmal bin ich in Versuchung mit dem Auto, wenn mir langweilig wird, dann habe ich ein Bombo. Und dann muss ich es ja auspacken. Das kann ich nebenher machen. Und dann ist immer die Versuchung, das Papier rauszuwerfen. Immer. Das geht bei mir scheinbar nicht mehr weg. Und immer wieder sage ich, nein, ich tue es daheim entsorgen. Wir sind nicht grün, aber wir sind Leute, die wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt nach der Erlösung der Kinder Gottes. Überlegen, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Gemeinde entrückt wird. Mann, so wichtig sind wir in Gottes Augen. Mancher wundert sich, dass sein Gebetsleben so eingetrocknet ist. Man muss heute eigentlich reden, das Gebet in der Krise in Deutschland. In den meisten Gemeinden nehmen die Gebetsstunden ab, das Zentrum der Gemeinde. Manchmal ist die Freude am Evangelium gar nicht groß. Manchmal ist so wenig Kraft zum Leben im Glauben. Manchmal reden wir von Liebe. Und der andere kann eigentlich praktisch immer ärgern in seiner Art. Und da fragt man, wo kommt denn die Liebe her? Und die Bibel sagt, die Liebe hast du. Sie ist ausgegossen in euren Herzen durch den Geist. Seht ihr, da gibt es nur einen Weg. Ich muss wieder betonen. Und das macht mich und meine Frau so froh jeden Abend, dass wir zum Kreuz kommen können. Und sagen, Herr Jesus, du weißt, was wir heute alles falsch gemacht haben. Du kennst auch unsere Gedankengänge, die nicht sauber waren. Vergib uns und reinig uns durch dein Blut durch und durch. Sehen Sie, da jauchzt das Herz. Denn da wissen wir, er vergibt. Und diese Vergebung, die hält auch. Da kommen wir durch, aber das müssen wir glauben. Ein Mann kam zu mir und sagte, Herr Vater, ich leide schon ein Jahr. Ich habe keine Gewissheit, ob Gott mir vergeben hat. Gläubiger Bruder. Ich sagte, Bruder, hast du noch nie 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9 gelesen? Ja, immer. Ich sagte, aber du glaubst es nicht. Du musst sagen, Herr, da steht es, ich danke dir, Amen. Das ist Glaub. Da steht es. Und weil es da steht, gilt's. Nicht, was mein Herz sagt. Mein Herz sagt mal so und mal so. Das steht schon in der Bibel, dass das Herz nicht verlassen ist. Aber da steht, du hast vergeben. Treu und gerecht bist du, dass du dem vergibst. Das glaube ich, Herr, und ich danke dir. Dann kommt das Gefühl hinterdrein, aber nicht vorne draußen. Das ist doch bei uns eine Freude. Und so meine ich, ist auch die Verbindung zu Jesus wieder in Ordnung. Wenn Sie heute heimgehen und irgendwas stimmt nicht, wo sie selber wissen, dann können sie sagen, Heiland, 1. Johannes Brief, Kapitel 1, 9, da steht, du vergibst, ich bring dir's und er vergibt dir. Und dann danke dafür, das Glaube, der Glaube dankt immer. Und das ist das Schöne dran. Das Letzte noch, er kommt wieder. Er ist das Haupt der Gemeinde. Nur ein paar Worte dazu. Das Haupt der Gemeinde, er ist, der uns kennt. Ist das nicht ein enormer Trost, dass Jesus mich kennt? Mein Lieblingspsalm ist Psalm 139. Da wird es ausführlich gebracht. Er kennt mich. Ich brauche keine Schau mehr abziehen. Ich kann so sein, wie ich bin. Ich brauche nichts vorgaukeln. Er kennt mich doch. Und den Aufrichtigen lässt der Herr gelingen. Den Aufrichtigen. Da ist für mich der Petrus immer ein Vorbild. Der hat doch immer geredet und dann erst gedacht. Es gibt ja Leute, die vorher denken. Aber der hat es immer vergessen. Aber Jesus hat ihn nie aufgegeben, weil er wusste, er hat ein aufrichtiges Herz. Und der Herr sieht das Herz an. Ihr Herz und mein Herz. Er kennt mich. Und das Zweite, er kann alles. Unser Herr kann alles. Er kann uns wiederherstellen, auf wunderbare Weise. Er kann einen Jumbo-Jet, der brennt, am Himmel halten. Er ist ein Herr, dem nichts unmöglich ist. Und ich finde das so frappierend, so überzeugend, dass ich immer wieder sage, Herr, so groß bist du. Und er liebt mich. Er ist der Liebende. Er ist der Fürsorgende. Er sorgt für uns. Wie oft bin ich mit älteren Senioren beieinander, ja, was tun wir im Alter? Sollen wir in Altersheim, sollen wir im Seniorenheim, was sollen wir tun? Und als ich mal anfing, darüber mit meiner Frau zu reden, da hat sie mir es kategorisch verboten. Gibt's auch. Ich sage, komm, hör auf. Wir bleiben beieinander, solange es Gott lässt, und dann machen wir gar keinen Plan. Ob das gut ist, wird sich zeigen. Sondern machen fröhlich unseren Weg und der Herr wird schon recht machen. Da habe ich gestaunt. Sonst ist meine Frau immer so kompliziert, aber da war sie sehr einfach. Gut, vielleicht ist das auch richtig so. Ich selber bin einer, der immer alles regeln möchte im Voraus. Also ich sage, lass doch im lieben Heiland auch noch ein bisschen Geschäft. Du musst heute alles selber machen. Gut, er ist der Fürsorgende. Er ist der Vergebende. Er ist der Pflegende. Er pflegt seine Gemeinde, unser Herr. Und er ist der Kommende. Er kommt wieder. Und dann sind wir vom Richterstuhl Christi. Und wisst ihr, als Christ in der Nachfolge, die Vergangenheit ist geregelt. Alles ist bedeckt unter seinem Blut, vergossen am Kreuz. Die Gegenwart ist eine frohmachende Sache. Denn Jesus, er ist da. Er kennt mich. Er ist bei mir. Und die Zukunft ist gewiss. Er hat die Wohnungen schon bereitet. Dort steht schon der Name Ernst Vater. Und dort steht schon dein Name an der Wohnung. Da warten die nur, bis du kommst. Sie werden leben, obwohl sie sterben. Das ist ein Wort von Jesus. Ob sie auch sterben, sie werden leben. Sie gehen hinüber in ein neues Leben mit dem Herrn. Wir sind doch beneidenswerte Christen, Sie und ich. Schauen Sie, er ist nicht mein Lieblingssänger, nur dass niemand es meint. Aber dieser berühmte Peter Maffay, der hat mal einen Schlager gedichtet, wo es drin heißt, und da drückt aus, was viele Menschen in unserem Land auch empfinden. Wer nimmt dir die Angst, wenn du dir selbst die Angst nicht mehr nehmen kannst? Wer erträgt dich dann, wenn du dich selbst nicht mehr ertragen kannst? Wer verzeiht dir dann, wenn du dir selbst nicht mehr verzeihen kannst? Woran glaubst du? Welchem Herrn dienst du, um zu leben, wenn du spürst, es geht nicht mehr so weiter? Ist der Teufel? Oder ist Gott, dem du dein Herz verschrieben hast? Lieber Gott, wenn es dich gibt, zeig uns deinen Weg, ehe das Böse in uns siegt. Wenn jetzt der Peter Maffay da wäre, würde ich sagen, lieber Peter, Gott hat gelöst das Problem. Wir vertrauen ihm, wir gehen mit ihm unseren Weg. Sehen Sie, das ist doch ein Reichtum. für Zeit und Ewigkeit. Wir sind geborgen. Er hat uns bis heute geführt. Er wird es bis zum Schluss tun. Der Sieg Gottes und die Grund ist die Grundlage für unser Leben. Dort in der Auferstehung, da hat er ihn herausgeholt, Jesus. Und hat ihn mit der gleichen Kraft zu seiner Rechten in den Himmel gesetzt. Und mit der gleichen Kraft wirkt er in dir und in mir. Das steht in der Bibel. Aber wir begreifen es oft gar nicht. Ist das nicht wunderbar, dass wir so einen Herrn haben, der über allen Himmeln herrscht und gleichzeitig bei mir ist? Es gibt einen Vers im Alten Testament, der mich immer so beeindruckt. Da heißt es, er kennt alle Sterne mit Namen. Und er ist bei denen, die gedemütigten Herzen sind. Er hat das Weltall im Auge und gleichzeitig ist er bei denen, die verzagt und traurig sind. Das ist unser Herr. Unfassbar, unendlich groß. Das hat auch diesen berühmten Mann, dessen Gedichte wir immer wieder im Gymnasium lernen mussten, Heinrich Heine. Dieser Dichter hat mir nie gefallen, er hat immer so lange Gedichte gemacht, die man auswendig lernen musste. Er hätte sie auch kürzer machen können. Aber er war der eloquenteste Spötter in Deutschland, Heinrich Heine. Und dieser Mann, der so gespottet hat, er hat auf einmal erlebt, dass so nicht weitergeht. Und dann schreibt er im Romanzero, ein Gedicht, den man nie in der Schule lernt, da schreibt er, ich habe mein Leben lang bei den Philosophen die Schweine gehütet. Und nun bin ich Gott zurückgekehrt. Und dann schreibt er ein paar Verse, ich lese nur einen. Er schreibt, zerschlagen ist die alte Leier am Felsen, welcher Christus heißt. Die Leier, die zur bösen Feier bewegt ward von dem bösen Geist. Die Leier, die zum Aufruhr klang, die Zweifel, Spott und Abfall sah. O Herr, O Herr, ich knie nieder, vergib, vergib mir meine Lieder. Er ist Christ geworden. Er hat kapituliert. Er hat mit diesem Herrn Jesus angefangen. Merken Sie, er stößt keinen ab. Der kommt mit aufrichtigem Herzen. Und er nimmt unser Leben in die Hand und führt es so, dass es etwas ist zum Lob seiner Gnade. Nicht zur Förderung unseres Egoismus, sondern zum Lob seiner Herrlichkeit und zum Wohl der anderen. Da schreibt ein Österreicher, eine Österreicherin von ihrer Schwiegermutter. Es hat mir so gefallen, ich habe es rausgeschnitten und aufgeklebt. Eine Österreicherin schreibt in einem Bericht, ich kenne wenige Menschen, die so gütig sind wie die Mutter meines Mannes. Dabei hat sie unendlich viel Leid erlebt. Und dann erzählt sie, wie ihre Schwiegermutter 4 ihrer Kinder durch eine schwere Krankheit verloren hat und auch den Ehemann. Sie fährt fort, je mehr das Leid über ihre eigene Kräfte ging, umso inniger hat sie an Gott festgehalten. Manche Leute mögen an Gott glauben, weil sie gute Erfahrungen mit ihm gemacht haben, weil er zum Beispiel ihre Gebete erhört hat. Meine Schwiegermutter ist immer tiefer in ein unerschütterliches Gottvertrauen hineingewachsen, obwohl unzählige ihrer Gebete nicht erhört worden sind. Und dann, zugleich wurde sie den Menschen gegenüber nicht bitterer, immer gütiger, feinfühliger, verständnisvoller und hilfsbereiter. Ich bin so dankbar, dass ich durch meinen Mann diese tapfere Frau kennengelernt habe. Versteht ihr, warum ich dumme Witze über die Schwiegermütter nicht mehr mag? Eine Frau hat alles verloren. Und sie wurde nicht bitter. Sie wurde nicht mitleidheischend, sondern war gütig, freundlich, verständnisvoll. Mag das doch in unserem Leben mit Jesus durchwirken. Dann muss man doch auch sagen, mit unserem Erweckungsprediger Baden-Württembergs, der Ludwig Hofacker. Er starb schon mit 38. Und in einer seiner letzten Predigten rief er aus, und damit komme ich zum Schluss. Lieber möchte ich ein Pferd sein, das man am Karren zu Tode schindet. Lieber ein Stier, den man mästet auf den Schlachttag, als ein Mensch, der im Tode keinen Heiland hat. Wir haben einen Heiland. Wir brauchen nicht deprimiert sein. Und da, wo wir traurig sind über uns selber, lasst uns hineingehen in das Wort Gottes. Hineingehen zu sehen, was wir für einen Herrn haben. Einen Jesus, der so völlig anders ist, als wir denken. Viel größer, viel mächtiger, viel gegenwärtiger. Damit unser Leben ein klein wenig widerspiegelt von der Herrlichkeit und von der Größe unseres Heilandes. Wir sind die, von Gott bestimmt, die das Wesen Jesu in dieser Welt sichtbar machen sollen. Möge uns der Herr dazu helfen.